Die Kinderstunde am Wochenende.
Zur Kinderstunde begrüßt dich Tante Christina. Einen frohen zweiten Advent wünsche ich dir. Bevor wir mit der Kinderstundensendung weitermachen, hören wir den hörbaren Adventskalender der Kindersendungen auf Radio ZB30.
Adventsgeschichten im Dezember mit Manuela Teichgräf.
Als er aber so bei der Krippe stand, streckte das Kind sein Händchen aus, griff nach dem Ohr des Esels und hielt es fest. Und da geschah etwas sehr Seltsames. Der Esel wollte nicht mehr unartig sein. Zum ersten Mal in seinem Leben wollte er gut sein und er wollte dem Kind etwas schenken. Doch er hatte nichts zu geben. Das Kind schien an seinem Ohr Freude zu haben. Aber das Ohr war ja ein Teil von ihm. Und da kam ihm noch ein merkwürdiger Gedanke. Vielleicht konnte er sich selbst dem Kind schenken. Kurz darauf kam Josef mit einem großgewachsenen Fremden in den Stall. Der Fremde sprach eindringlich auf Josef ein. Und als der Esel die beiden betrachtete, traute er kaum seinen Augen. Der Fremde schien sich aufzulösen. Und an seiner Stelle stand ein Engel des Herrn, eine goldene Gestalt mit Flügeln. Doch gleich darauf verwandelte sich der Engel wieder in einen gewöhnlichen Menschen.
»Meine Güte, ich habe Gesichte«, sagte sich der Esel, »das Futter muss schuld daran sein.«
Josef sprach mit Maria, »wir müssen mit dem Kind fliehen, wir dürfen keine Zeit verlieren.« Sein Blick fiel auf den Esel. Wir wollen diesen Esel hier nehmen und für seinen unbekannten Besitzer Geld zurücklassen. Auf diese Weise verlieren wir keine Zeit. So begaben sie sich hinaus auf den Weg, der aus Bethlehem fortführte. Doch als sie an einen engen Ort gelangten, erschien der Engel des Herrn mit flammendem Schwert und der Esel bog vom Weg ab und erkletterte einen Berghang. Josef wollte ihn zum Weg zurücklenken, aber Maria sagte, »Lass ihn! Denk an den Propheten Biliam. Gerade als sie den Schutz einiger Ölbäume erreichten, stampften und klirrten die Kriegsknechte des Königs Herodes mit gezogenen Schwertern den Weg entlang. Genau wie bei meiner Urahne, dachte der Esel sehr zufrieden mit sich selbst. Es nimmt mich Wunder, ob ich auch voraussehen kann. Er zwinkerte mit den Augen und da sah er ein undeutliches Bild. Einen Esel, der in einen Brunnen gefallen war, und einen Mann, der ihn herauszog. »Das ist ja mein Herr, zum Mann herangewachsen«, dachte der Esel. Dann ein anderes Bild. Derselbe Mann ritt auf einen Esel in eine Stadt. »Natürlich«, sagte sich der Esel, »der soll zum König gekrönt werden.« Aber die Krone schien nicht aus Gold zu sein, sondern aus Dornen. Der Esel liebte Dornen und Disteln, doch für eine Krone mochten sie nicht das Richtige sein. Und er nahm einen Geruch wahr, den er kannte und fürchtete, Blutgeruch. Und da war etwas an einem Schwamm, bitter wie die Myrrhe, die er im Stall gekostet hatte. Da erkannte der Esel plötzlich, dass er nicht mehr voraussehen mochte. Er wollte nur dem Tag leben. Wollte seinen kleinen Herrn lieben und von ihm geliebt werden, wollte ihn und seine Mutter sicher nach Ägypten tragen.
Er wusste ja nicht, wer es war, den die Frau dort gebar, hatte niemals gehört von Gottes Sohn. Doch wir wissen alle Bescheid und benehmen uns heut noch genau wie der Esel damals schon. Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf abhalten, nicht unseren liebsten Besitz verwalten. Doch wer ihm die Türen aufmacht,
der hat jeden Tag heilige Nacht. Doch wer ihm die Türen aufmacht, der hat jeden Tag heilige Nacht.
Weiter geht es mit einigen Gedanken zum Thema Freude. Und wieder frage ich dich, kommt Freude in der Weihnachtsgeschichte vor? Ja, es ist da, wo die Engel zu den Hirten kommen. In Lukas 2, Vers 10 steht, aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden in der Stadt Davids, Christus der Herr. In einer anderen Übersetzung steht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Engel verkündet den Hirten eine Freudenbotschaft. Der Retter ist da. Euer Retter ist da. Nun könnt ihr gerettet werden. Gerettet von Sünde und Schuld und von alledem, was euch von Gott trennt. Ist das nicht Grund zur Freude? Diese Freude über den Retter sollen an Weihnachten doch alle hören, oder? Kannst du diese Freude weitergeben? Vielleicht durch die Aktion Freude schenken, wo du eine Karte bastelst und sie jemandem übergibst? Das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, Freude weiterzugeben. Dazu mache ich dir Mut. Ich lese uns eine Geschichte vor. Sie heißt Der Streik der zweiten Adventskerze von Hans-Georg Henschel. Da gab es einmal eine dicke, kleine, rote Adventskerze. Die stand auf einem Adventskranz. Dicke, kleine, rote Kerzen stehen meistens auf einem Adventskranz. Als diese eine nun angezündet werden sollte, geschah ein kleines Adventswunder. Die Kerze begann nämlich zu der Mutter zu sprechen, die das Streichholz in der Hand hielt. »Halt! Stopp!« rief die Kerze. »Zünd mich nicht an!« Die Mutter dachte, »Jetzt werde ich wohl ganz verdreht. Ich höre diese Kerze sprechen.« Sie schüttelte den Kopf und hielt das Streichholz an den Docht. Da geschah noch ein kleines Adventswunder. Die Kerze pustete das Streichholz aus. »Nein«, sagte sie entschieden, »ich brenne nicht.« »Warum denn nicht?« fragte die Mutter verwundert, nachdem sie sich vom ersten Schock erholt hatte. »Ich will nicht brennen, weil ich dann immer kleiner werde und zum guten Schluss gar nicht mehr da bin.« »Das ist aber das Los der Adventskerzen«, antwortete die Mutter, »darum stecken wir euch ja auf den Adventskranz. Weil ihr dann Licht gebt an den frühen Abenden, wenn die Dunkelheit durch die Gassen geht. Und warm sollt ihr's machen, wenn die Kälte durch alle Ritzen schleicht.« »Ich weiß«, meinte die kleine Kerze, »aber dafür gibt es andere Kerzen. Ich soll auf das große Licht der Weihnacht hinweisen, das Gott in der Welt anzündet, damit es in den Herzen der Menschen hell wird. Wir sollen brennen und uns verzehren, damit die Menschen vor unserem Licht still werden und nachdenken über Gott und über Jesus, Gottes Sohn. Aber ihr, das weiß ich von der ersten Kerze, die schon so weit niedergebrannt ist, zündet die Kerze an und setzt euch dann vor das Fernsehgerät. Bin ich denn bloß eine schöne Dekoration? Nein, dafür lasse ich mich nicht anzünden.« Die Mutter dachte an die Kindersendung, die sie gerade im Fernsehen für die Kinder angestellt hatte. Und sie dachte an die weiteren Sendungen, bei der die Kerze auch noch brennen sollte. »Und unter welcher Bedingung wärst du bereit zu brennen?« fragte die Mutter. »Nun«, antwortete die Adventskerze, »zünde mich an, aber dann freu dich auch über mein Licht und lass Freude in dein Herz kommen. Freude auf Gottes Weihnachtsfest. Freude darüber, dass der Retter geboren ist. Stell Plätzchen hin, lies den Kindern vor. Schreib bei meinem Licht Weihnachtsgrüße. Ich streike für ein sinnvolles Adventskerzenleben. Von mir aus kurz, aber sinnvoll.« Da geschah ein drittes kleines Adventswunder. Die Mutter holte die Kinder vom Fernseher weg, zog eine alte Spieluhr aus ihren eigenen Kindertagen auf und las eine Weihnachtsgeschichte vor. Und die Kerze brannte heller als jemals eine davor oder danach.
Sagt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Kranken ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht. Gott hat euch lieb, groß und klein, seht auf des Lichtes Schein.
Sagt zu den Kindern ein Licht,
sagt zu den Kindern ein Licht.
Sagt allen, fürchtet euch nicht,
sagt allen, fürchtet euch nicht.
Gott hat euch lieb, groß und klein,
er hat euch lieb, groß und klein.
Und nun zu einer weiteren Bastelidee. Dazu brauchst du 80 bis 100 Bastelstäbchen oder Eiscremestäbchen, starken Kleber, etwas Cartulina und Fingerfarbe oder Filzstifte. So geht es. Bemale die Bastelstäbe entweder mit Fingerfarbe oder du malst mit Filzstiften Muster darauf. Danach nimm 10 Stäbchen und lege mit ihnen einen Stern. Klebe die Enden der Stäbchen zusammen und du hast einen Stern. Nun kannst du beliebig viele Eiscremestäbchen auf diesen Stern kleben, immer ein Stäbchen über das andere. Lege den Stern auf ein Stück Cartolina, zeichne ihn ab und schneide den Stern aus Cartolina aus und klebe ihn dann an die Unterseite des Sterns. In diesen fertigen Stäbchenstern kannst du nun Kekse hineintun, es kann ein Snackteller sein oder du stellst Kerzen hinein und zündest sie an. Dann strahlt das Licht durch die Ritzen der Stäbchen. Ich wünsche dir viel Freude beim Basteln. Die Bastelidee wird auch wieder in den Statusen von Radio ZB30 veröffentlicht. Nun zur Fortsetzungsgeschichte. Michi und Luca sind dabei, im Dunkeln das Verwalterhaus zu erkunden. Lina war im Zimmer zurückgeblieben, um Hilfe zu holen, falls es nötig sein sollte. Michi und Luca hatten sich schon bis zum Haus vorgearbeitet und waren hineingegangen. Ein übler Geruch kam ihnen entgegen. Sie tasteten sich immer weiter vor. Luca hatte eine weitere Türklinke ergriffen, die er wie in Zeitlupe herunterdrückte. Nur zögernd setzte er den ersten Schritt über die hölzerne Schwelle, seinen Bruder immer noch im Schlepptau, und stand in einem weiteren Raum, in dem sich erneut Finsternis um ihn herum ausbreitete. Instinktiv hatte Michi richtig gehandelt, als er sich an Lukas Jacke hängte. Wenn sie hier in der Dunkelheit die Spur des anderen verlieren würden, ohne sich bemerkbar machen zu können, wäre alles aus. Unwillkürlich hielt das Brüderpaar den Atem an, als die beiden auf leisen Sohlen begannen, den Raum zu erkunden. Sie spürten ein leises Wippen unter ihren Fußsohlen. Der Boden bestand scheinbar aus alten Holzdielen, bei denen besondere Vorsicht geboten war, weil sie schrecklich laut knarren konnten. Luca und Michi kannten sich mit alten Dielenfußböden aus. Zu Hause in Deutschland wohnten sie in einem schönen, historischen Haus. Das, so hatte Luca es sich immer eingeredet, deshalb todsicher gegen Einbrüche geschützt war, weil der Fußboden irrsinnig laut knarrte. Kein gescheiter Einbrecher würde sich ein solches Haus aussuchen, wenn er nicht gerade Flügel hatte. Aber nun waren sie ja selbst die Einbrecher. In diesem Moment stieß Luca mit dem Fuß gegen etwas Leichtes. Es klang wie ein leerer Karton. Luca tastete, was vor ihm stand. Und richtig, es war ein Gebilde aus mehreren festen Kartons und einigen flachen Holzkisten. Manche von ihnen waren leer, andere wiederum waren so schwer, dass man sie mit dem Fuß nicht bewegen konnte. Daneben lag ein Haufen mit undefinierbarem, filzartigem Stoff, vielleicht ein paar alte Decken. Spontan zog Luca seine Hand zurück, als wollte der Deckenstapel nach seiner Hand schnappen. Er schaute sich um und steuerte behutsam die andere Seite des Zimmers an, eine klobig wirkende Sitzgruppe, geschickt umschiffend. Etwas Dunkles tauchte vor ihnen auf, das sich als ein Durchgang in einen weiteren Raum entpuppte, in den sich das Brüdergespann weiter vorarbeitete. Doch was war das? Luca spürte eine andere Atmosphäre in diesem Raum. Er fühlte förmlich die Anwesenheit eines Dritten. Seine Magengegend begann sich zu melden. Er spitzte die Ohren und meinte, ein regelmäßiges Atmen hören zu können. Und dann geschah etwas, das ihnen das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein lautes Jaulen zerriss jäh die Stille. Luca begriff sofort, was passiert war, warf sich auf die Knie und umklammerte fest seinen armen Hund Melanchthon. Er war ihm einfach auf die Pfote getreten. Hätte er doch mehr auf das geachtet, was direkt vor seinen Füßen war. Jetzt wusste es auch das letzte Schlossgespenst, das Luca und Michi Rothstein sich einbildeten, unbemerkt in ein fremdes Haus einsteigen zu können. Er hielt gleichzeitig Michi und Melanchthon so fest umklammert, dass weder der eine noch der andere irgendein Jaulen hätte von sich geben können. Zusammengeschnürt wie ein Paket und am Boden kauernd verharrten sie einige Minuten, bis sich ihr Puls langsam wieder beruhigt hatte. Nichts, kein einziger Laut drang aus der Dunkelheit an ihre Ohren. Vielleicht war es noch einmal glimpflich abgegangen und niemand hatte ihre Anwesenheit bemerkt. Langsam wich die Angst aus ihren vor Schreck starren Gliedern und ihr Denken setzte wieder ein. Warum war Melanchthon so schnell verschwunden gewesen und warum saß er wie angewurzelt und mucksmäuschenstill auf ein und demselben Fleck und ließ sich seelenruhig auf die Pfote treten? Da bemerkte Luca, dass sein Hund wieder aufgeregt und wild den Fußboden zu beschnüffeln begann. Er befühlte die Stelle, die Melanchthon so treu gehütet hatte, konnte aber zunächst nichts weiteres ertasten als den gewöhnlichen Dielenboden, mit dem der ehemalige Wohnbereich des Hauses ausgestattet war. Doch halt! Jetzt fühlte er etwas Festes, Kratziges. Ja, hier lag offenbar ein Teppich. Luca fuhr mit den Händen die Kanten entlang und schätzte ihn auf eine Länge von vielleicht 1,5 Meter. Merkwürdig! Melanchthon wurde immer wilder. Immer aufgeregter versuchte er mit seiner Schnauze den Teppich anzuheben. Sollte etwa am Ende... Langsam rollte Luca den alten Teppich auf und hatte dabei den Eindruck, den Staub der letzten 100 Jahre einzuatmen. Tatsächlich, ein Volltreffer. Ihr schlauer Hund hatte sie zu einer verborgenen Falltür im Fußboden geführt. Vorsichtig tastend machten sich die beiden Jungen daran, den Schließmechanismus zu erkunden. Mischi wurde als erster fündig und mit einiger Anstrengung schafften es die Brüder, die schwere Bodenluke von der Öffnung zu heben. Eine dunkle, modrig riechende Grube tat sich vor ihnen auf. Ein Abgrund, der sich noch eine Spur schwärzer von der Finsternis um sie herum abzuheben schien. Den Jungen lief ein Schauer über den Rücken, bei dem Gedanken, in das finstere Loch hinabsteigen zu müssen, ohne eine Spur von Licht und ohne die geringste Ahnung, ob ihnen diese Grube nicht zum düsteren Gefängnis werden könnte. Während Luca noch grübelnd am Rand des Loches hockte, hatte Michi bereits Nägel mit Köpfen gemacht und landete mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden der Grube, gefolgt von Melanchthon, der überglücklich war, sich weiter entlang seiner Fährte schnüffeln zu dürfen. Luca zögerte. Zwar war er der schlaueste Kopf der Geschwister, aber dafür war er leider auch die Unsportlichkeit in Person. Todsicher würde er sich ein Bein oder einen Arm brechen, dann war er eine leichte Beute für jeden Gauner, der hier ein- und ausging. Für einen Moment lang dachte er daran, einfach zurück zum Schloss zu laufen. Doch konnte er seinen Bruder hier allein lassen? Jetzt, wo sie schon so weit gekommen waren? Es half nichts. Er musste in das dunkle Loch hinunter. Luca setzte sich auf die Kante des Fußbodens, holte tief Luft und ließ sich ins Unbekannte hinabgleiten. Ein stechender Schmerz durchzuckte seinen rechten Oberschenkel, als er in der feuchten Erde landete. Der Schacht war unerwartet tief. Wie sollten sie da nur wieder herauskommen, so ganz ohne Licht und ohne irgendeine Kletterhilfe? Luca verbot sich jeden Gedanken daran. Jetzt ging es erst einmal vorwärts. Vorwärts auf der Suche nach dem Geheimnis dieses immer unheimlicher wirkenden Schlossgeländes. Er richtete sich auf und rieb sich sein Bein. Luca, alles in Ordnung bei dir? Zum ersten Mal seit einer halben Stunde wagte Michi, ein leises Wispern von sich zu geben, jetzt, wo sie in einer Grube saßen, aus der sie ohne fremde Hilfe sowieso nicht mehr herauskommen würden. Es geht schon wieder, raunte Luca zurück. Er blickte sich um und sah nur schwarz. Plötzlich erschrak er. Ihr Hund hatte sich von ihrer Seite gelöst und war schon wieder verschwunden. Moment, aber das bedeutete ja, diese Grube war offenbar nicht die Endstation ihrer Reise.
Das war's für heute. Ganz toll, dass du dabei warst. Nimm diesen Gedanken mit für die neue Woche.
Wem kannst du in dieser Weihnachtszeit Freude schenken?
Bis genau um eine Woche. Sei unbedingt wieder dabei. Tschüss!